Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Wissenschaftsmagazin.
Neue Vogelgrippe. Von den ungewöhnlichen Eigenschaften eines Virus. Weitreichende Erdbeben. Vom Schaden, den Beben auch am anderen Ende der Welt anrichten können. Und bunte Figuren. Von der geheimen Rezeptur der Farbe Blau. Und warum diese heute auf den berühmten Terrakotta-Soldaten des chinesischen Kaisers Qin der Farbe Braun gewichen ist. Das sind unsere Themen heute im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Pascal Bieber. Seit ein paar Monaten treibt die neue Vogelgrippe H7N9 in China ihr Unwesen. Bislang ist das Virus bei über 80 Menschen nachgewiesen worden, knapp 20 davon sind gestorben. Wahrscheinlich haben sich die Patienten bei Geflügel angesteckt. Die entscheidende Frage, die sich Virologen und Behörden im Moment aber stellen, ist, ob sich Menschen auch gegenseitig mit dem Virus anstecken können, ob das Virus also in der Lage wäre, eine Pandemie auszulösen. Im Moment sieht es nicht danach aus. Aber wie sich ein Virus weiterentwickelt, das kann niemand vorhersagen. Besonders alarmierend finden Virologen ein paar ungewöhnliche Eigenschaften des neuen Virus. Marieke Degen berichtet.
Von dem H7N9-Ausbruch in China erfuhr Ron Fouchier wie die meisten Virologen über ProMed, einer Online-Datenbank, auf der alle neuen und ungewöhnlichen Krankheitsfälle gemeldet werden.
Glücklicherweise sind die Chinesen mit der Situation sehr offen umgegangen. Sie haben nur zwei Tage später die ersten Gensequenzen von H7N9 veröffentlicht, sodass wir gleich damit anfangen konnten, das Erbgut zu analysieren.
Nach den ersten Untersuchungen war klar,
dieses Virus sieht definitiv nicht aus wie ein normales Vogelgrippevirus. Wir haben Mutationen gefunden, die wir bei einem Vogelgrippevirus in der Natur noch nie gesehen haben.
Ron Fouchier von der Erasmus-Uni-Klinik in Rotterdam ist vor anderthalb Jahren selbst in die Schlagzeilen geraten, wegen Experimenten mit einem anderen Vogelgrippevirus, mit H5N1. Die Rotterdamer hatten H5N1 im Labor so verändert, dass sich Frettchen, also Säugetiere, gegenseitig damit anstecken konnten, über Husten und Niesen. Damit haben sie gezeigt, dass die Vogelgrippe H5N1 theoretisch das Zeug dazu hat, eine Pandemie beim Menschen auszulösen. Fouchiers Arbeit war umstritten. Er musste sie sogar für ein Jahr unterbrechen. Jetzt zeige sich, wie wichtig solche Experimente sind, sagt er.
Die Frage, die sich im Moment alle stellen, ist, können sich Menschen irgendwann gegenseitig mit H7N9 anstecken? Und im Moment kann das keiner beantworten, wie damals bei H5N1. Und genau deshalb brauchen wir solche Studien.
Das sieht Jeremy Farrar von der Universität Oxford genauso. Der Epidemiologe reist zwischen England und Vietnam hin und her, wo er in Ho Chi Minh Stadt eine Abteilung für klinische Forschung leitet. Dort hat er immer wieder mit H5N1 zu tun.
We have to understand what is stopping or what might start.
Wenn wir die Welt schützen wollen, müssen wir verstehen, wie und warum ein Virus die Artenbarriere überwinden kann und auch für Menschen ansteckend wird.
Bei den H5N1-Experimenten in Rotterdam waren gerade einmal eine Handvoll Mutationen nötig, um das Virus von Frettchen zu Frettchen springen zu lassen. Die Forscher hatten sie zum Teil künstlich im Virenerbgut erzeugt. Einige dieser Mutationen haben sie jetzt schon bei H7N9 gefunden. H7N9 könnte, darauf deutet zumindest sein Erbgut hin, sich leichter an Säugetierzellen binden als normale Vogelgrippeviren und sich bei einer niedrigeren Körpertemperatur vermehren, also auch beim Menschen. Unsere Körpertemperatur in den oberen Atemwegen liegt 8 Grad unter derjenigen von Vögeln. Möglicherweise sind das zwei entscheidende Anpassungsschritte.
What we can say is whether through these mutations or other mutations.
Ob das jetzt an genau diesen Mutationen liegt oder an anderen, bislang unentdeckten, was wir sagen können, ist, dass dieses Virus viel leichter von Geflügel auf Menschen überspringt. In den ersten beiden Wochen hatten wir bereits 60 Fälle in China. Bei H5N1 dagegen gibt es immer nur sporadische Infektionen und wir hatten noch nie solche Fallzahlen innerhalb von 2 Wochen.
H7N9 habe aber noch andere beunruhigende Eigenschaften, berichtet Jeremy Farrer.
When an animal virus jumps across into humans,
wenn ein Virus auf Menschen überspringt, das für das menschliche Immunsystem völlig unbekannt ist, dann sollten wir das schon sehr ernst nehmen. Außerdem haben sich 2 Kinder offenbar bei ihren Eltern angesteckt. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung scheint also in einem ganz begrenzten Maße möglich zu sein. Dazu kommen die Mutationen, die darauf hindeuten, dass sich das Virus auch in menschlicher Umgebung wohlfühlen könnte. Das alles zusammen ist schon besorgniserregend.
Doch wie sich H7N9 weiterentwickeln wird, kann niemand vorhersagen. Vielleicht braucht es nur eine einzige weitere Mutation, um von Mensch zu Mensch zu springen. Vielleicht noch viel mehr. Es könnte aber genauso gut sein, dass es niemals dazu in der Lage sein wird. Eigentlich wäre es ein leichtes, das herauszufinden, sagt Ron Fouchier aus Rotterdam.
Man müsste nur dieses H7N9-Virus nehmen, immer wieder Frettchen damit infizieren und abwarten, ob es nach ein paar Runden per Tröpfcheninfektion von Frettchen zu Frettchen springen kann.
Ron Fouchier würde solche Experimente auch machen, vorausgesetzt, dass er die Genehmigungen dafür bekommt. Die H7N9-Viren, die er für die Tierversuche bräuchte, hat er längst bei der Weltgesundheitsorganisation angefordert.
Das war ein Beitrag von Marieke Degen. Nicht nur Viren können sich rasend schnell um die Welt verbreiten, was das neue Vogelgrippevirus zum Glück noch nicht getan hat, sondern auch Erdbeben. Ein Erdbeben kommt selten allein, das weiß man schon lange. Es löst meistens einen ganzen Schwarm von Nachbeben aus, manche davon harmlos, andere extrem zerstörerisch. Lange Zeit ging man aber davon aus, dass diese Nachbeben nur in der Nähe des ersten Bebens auftreten. Mittlerweile wissen die Erdbebenforscher, ein starkes Beben kann auch sehr weit weg zu Nachbeben führen, sogar auf der anderen Seite der Welt. Wie gefährlich ist sie, diese Fernwirkung von Erdbeben? Hören Sie dazu den Beitrag von Hanna Wick.
Erdbeben sind gesellig. Sie treten in Schwärmen auf und sie tauschen sich aus. Ein starkes Erdbeben schickt nämlich Druckwellen rund um die Erde, wie eine Art Botschaft. Meistens verhallt diese Botschaft ohne Folgen, manchmal aber löst sie eine Antwort aus, ein zweites Erdbeben. Das geschieht vor allem dort, wo die Erde reif ist für ein Beben, sagt Stefan Wiemer vom Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich.
Ein großes Beben sendet Energie aus und diese Energie, die ausgesandt wird, kann halt ein Beben, was sonst vielleicht erst später gekommen wäre, dann schon frühzeitig auslösen.
Die Erdbeben, die da frühzeitig ausgelöst werden, sind sehr schwach. So schwach, dass man sich deshalb keine Sorgen machen muss. Das dachte man zumindest immer, bis vor einem Jahr. Da erschütterte nämlich ein starkes Erdbeben den Meeresboden vor Sumatra und das brachte die Erde in Aufruhr. In der Woche danach kam es weltweit zu 5-mal mehr starken Erdstößen als normalerweise. Und diese Wirkung erstreckte sich über 10.000 Kilometer weit, bis nach Mexiko. Die Erdbebenforscher waren erstaunt. Sie fragten sich, ob sie das Problem der Fernwirkung bisher unterschätzt hatten. Antworten auf diese Frage gab es am Freitag an einem Kongress in Salt Lake City. Und zwar von Tom Parsons vom US Geological Survey.
Wir haben uns 260 starke Erdbeben aus den letzten 30 Jahren angeschaut und untersucht, ob sie weit weg starke Nachbeben ausgelöst haben. So wollten wir herausfinden, wie groß die Gefahr von globalen Nachbeben tatsächlich ist.
Das Resultat ist beruhigend. Von den 260 Erdbeben lösten nur gerade 5 weit weg ein stärkeres Nachbeben aus. Das heißt ein Beben mit Stärke 5 oder mehr, bei dem die Häuser dann schon Risse bekommen. Die Gefahr solcher Nachbeben ist also da, aber sie ist nicht groß, sagt Tom Parsons.
Es sieht so aus, als sei die Wahrscheinlichkeit für so ein Nachbeben gering. Es geschieht nur selten und nur, wenn ganz bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Was diese Bedingungen sind, das können die Forscher allerdings nur vermuten. Möglicherweise spielt die Form der Erdbebenwellen eine Rolle oder vielleicht auch die Dauer des ursprünglichen Bebens. Seine Stärke allein ist jedenfalls nicht ausschlaggebend.
Going in, I expected that the very biggest earthquakes would have the most ability to produce the highest amplitude seismic waves.
Am Anfang dachte ich, die allerstärksten Erdbeben würden die höchsten seismischen Wellen erzeugen und darum auch am meisten Nachbeben auslösen. Aber oft hat ein Erdbeben mit Stärke 7 oder 7,2 mehr Fernwirkung als ein Erdbeben der Stärke 8 oder 8,5.
Then another earthquake that might be an 8 or an 8.5.
Die Sache ist also kompliziert. Und sie wird noch komplizierter, wenn man sich anschaut, wann die Nachbeben auftreten. Da gibt es nämlich einen Unterschied zwischen schwachen und starken Nachbeben. Schwache treten sofort auf, starke hingegen brauchen ein bisschen Zeit. Sie antworten verzögert. Und niemand weiß warum, sagt Stefan Wiemer vom Schweizerischen Erdbebendienst.
Was eigentlich verständlich ist, ist, wenn die Wellen durchkommen, dass dann kleine Beben ausgelöst werden. Und das sieht man, das kann man gut beobachten, das macht eine Menge Sinn. Aber dann kommt vielleicht noch in den Stunden oder Tagen oder gar Wochen später dann ein Beben. Was ist dieser Mechanismus, der das verzögern kann? Warum kommt das Beben dann erst nach 3 Tagen, anstatt dann direkt ausgelöst zu werden?
Wer diese Frage beantworten kann, der lernt wahrscheinlich etwas ganz Grundsätzliches über Erdbeben, nämlich wie sie überhaupt beginnen. Und das wäre ein großer Erfolg. Der Amerikaner Tom Parsons fängt nun aber erstmal klein an mit einem neuen Erdbebenkatalog.
Wenn wir eine Bibliothek anlegen mit allen Erdbeben, die rund um die Welt starke Nachbeben erzeugt haben, zeigen sich da vielleicht bestimmte charakteristische Eigenschaften. Dann wären wir gewarnt, wenn wieder einmal so ein Erdbeben passiert.
When one of these events happens, we might already know that it has the potential of causing some difficulty other places.
Und so eine Warnung wäre natürlich praktisch, auch wenn wir sie nur sehr selten brauchen.
Hanna Wick. Gleich geht es hier im Wissenschaftsmagazin um die berühmte Terrakotta-Armee des chinesischen Kaisers Qin. Und warum sie heute braun ist, wo sie doch zu Qins Zeiten in bunten Farben erstrahlte. Doch zuerst zu den Meldungen der Woche mit meiner Kollegin Odette Frey. Der europäische Hummer in der Nordsee darf sich glücklich schätzen.
Er erhält nämlich ein neues Heim, und zwar am Fuß von großen Windkraftanlagen am Meeresgrund. Der normale Meeresboden in der Nordsee, der ist eher weich.
Er besteht aus Sand und Schlick.
Für den europäischen Hummer ist das nichts. Er braucht festen Grund unter den Füßen und außerdem braucht er Höhlen, wo er sich tagsüber verstecken kann.
Beides liefert der Windpark Rifgat vor der deutschen Nordseeküste. Dort sollen in einem Jahr 3000 Hummer angesiedelt werden.
Die Hummer werden zurzeit gezüchtet in speziellen Tanks auf der Insel Helgoland. Wenn die Tiere 10 cm groß sind, werden die Forscher vom Alfred-Wegener-Institut sie im Windpark aussetzen.
Werden die Hummer dort sesshaft, wäre das ein Gewinn für das Ökosystem.
Der europäische Hummer wurde Mitte des 20. Jahrhunderts nämlich stark dezimiert. Die Windparks, die könnten den Hummern nun den dringend nötigen Lebensraum bieten. Und auch andere Meerestiere könnten von den Windparks profitieren. Etwa kleine bodenlebende Tiere und Fische, denn die Windparks sind für die industrielle Fischerei gesperrt. Das Geld zur Ansiedlung der Hummer, das stammt übrigens aus einer Umweltausgleichszahlung. Windparks haben nämlich auch negative Auswirkungen, etwa Lärmemissionen, die empfindliche Tiere stören könnten.
Wir bleiben unter Wasser. Bei der nächsten Meldung geht es um Abwässer. Abwässer in der Schweiz. Experten fragen sich schon lange, wie schädlich winzige Silberpartikel sind, sogenannte Silbernanopartikel, die ins Abwasser gelangen.
Nicht so gefährlich, lautet das Fazit einer Studie der Wasserforschungsanstalt ERWAG in Dübendorf. Die Forscher untersuchten, was mit dem Nanosilber genau passiert, wenn es ins Abwasser gelangt.
Bisher war klar, es gelangen große Mengen an Nanosilber ins Abwasser, weil es schon hunderte von Produkten gibt, die Nanosilber enthalten, etwa Kosmetika, Putzmittel oder Verpackungen von Lebensmitteln.
Die ERWAG-Forscher konnten nun zeigen, dass die winzigen Silberpartikel im Abwasser mit anderen Stoffen reagieren und dabei in ein schlecht lösliches Salz umgewandelt werden. Bisher war das nur bei Abwässern der Fotoindustrie beobachtet worden. Jetzt ist klar, dass die Umwandlung des Nanosilbers in ein Salz ein genereller Prozess ist.
Und zwar unabhängig von der ursprünglichen chemischen Form, in der die Silberpartikel vorliegen, und unabhängig von einer allfälligen Beschichtung der Partikel.
Die Umwandlung in eine Salzform ist eine gute Nachricht, denn das Silber ist so viel weniger schädlich für die Umwelt, etwa für Bakterien, die in der Kläranlage ihre Dienste verrichten. Die Forscher konnten außerdem zeigen, dass rund 95% des Nanosilbers in der Kläranlage herausgefiltert werden. Nur gerade 5% gelangen ins geklärte Wasser und damit in die Umwelt. Wolle man diese 5% auch noch entfernen, dann bräuchte es bessere Filter in den Kläranlagen, schreiben die EAWAG-Forscher.
Letzte Meldung. Hundebesitzer finden meistens nichts dabei, sich von ihren Lieblingen ablecken zu lassen.
Diese Praxis, die Menschen ohne Hund manchmal etwas befremdet, diese Praxis, die hat Folgen für die Haut des Hundehalters.
Das haben US-Forscher in einer Studie mit 60 Familien gezeigt, von denen jede dritte mit einem oder mehreren Hunden lebt.
Die Haut der Hundehalter wird von Bakterien bewohnt. Bakterien, die normalerweise auf der Zunge und an den Pfoten der Tiere zu finden sind.
Diese Bakterien sind gesundheitlich unbedenklich, genauso wie die vielen übrigen Bakterien, die auf jeder menschlichen Haut zu finden sind und die zu unserer normalen Hautflora gehören.
Interessant ist, wie ähnlich sich die Hautflora von zwei beliebigen Hundehaltern ist. Normalerweise ähnelt sich das Artspektrum der Hautbakterien von Menschen, die zusammenleben. Doch die Studie zeigt, dass zwei beliebige Hundebesitzer genauso viele Bakterientypen gemeinsam haben wie Menschen, die Tisch und Bett teilen.
Sie steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes und wird gerne auch als achtes Weltwunder beschrieben. Die Terrakotta-Armee des ersten Kaisers von China. Zurzeit sind 8 dieser Krieger im Historischen Museum in Bern zu bewundern. 8 tönerne Krieger in einheitlichem Braun. Als sie rund 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung geschaffen wurden, waren sie noch farbig. Farbig wie übrigens auch die griechischen Götterstatuen. Denn die Antike, die war nicht grau oder braun, die Antike war farbenprächtig und bunt. Das zeigen übrig gebliebene Farbpigmente. Und genau diese Farbpigmente, speziell jene des nach geheimer Rezeptur gemischten Blaus der Terrakotta-Krieger, sind der Forschungsgegenstand von Heinz Berke. Heinz Berke ist emeritierter Professor für anorganische Chemie an der Universität Zürich. Regula Zehnder hat ihn in der Ausstellung «Jin, der unsterbliche Kaiser und seine Terrakotta-Krieger» getroffen.
Schon zu Lebzeiten ließ sich Jin, der erste Kaiser von China, eine gigantische Grabstätte bauen, die er von 8000 tönernen, mannshohen Kriegern bewachen ließ. Der Terrakotta-Armee im heutigen Xi'an. Die Grabanlage mit ihrem riesigen Ausmaß erinnert an einen Palast. Denn Kaiser und Untertan dachten, der verehrte Kaiser residiere nach dem Tod in seiner Grabanlage weiter. Heinz Berke, emeritierter Chemieprofessor der Uni Zürich, hat die tönernen Krieger im Rahmen seiner Forschungen schon unzählige Male besucht.
Also ich kann nur sagen, ich war überwältigt. Ich war wirklich überwältigt, obwohl ich natürlich schon Bilder gesehen hatte. Aber wenn Sie da hingehen, ich kann das wirklich nur so weitergeben. Man muss das an Ort und Stelle sehen. Es ist unglaublich, unglaublich.
Kaiser Qin regierte kurz, aber folgenreich. Er legte den Grundstein für ein Kaiserreich, das mehr als 2000 Jahre bestehen sollte, bis 1911. 207 vor Christus starb Qin auf einer Inspektionsreise in seinem Reich und wurde in seinem Totenpalast beigesetzt, bewacht von 8000 Kriegern, von 8000 bunt bemalten Kriegern. Heute ist die Farbenpracht verschwunden. Nur winzige Farbreste, die von Auge nicht zu sehen sind, befinden sich noch auf den Kriegern, auch auf den 8, die zurzeit hier im Museum ausgestellt sind. Heinz Berke interessiert sich vor allem für das Blau. Denn im Gegensatz zu anderen Farben, die einfach aus Mineralien gewonnen werden konnten, ist die Farbe Blau in der Natur selten. Und weil sie so selten ist, stellten die Chinesen sie selber her. Nach bis heute geheimer Rezeptur, die immer noch Gegenstand der Forschung ist. An dieser Rezeptur forscht Heinz Berke.
Wir können da Proben nehmen, quasi zerstörungsfrei. Das fängt vielleicht mit wenigen sogenannten Mikrogramm an. Das reicht, um solche Analysen durchzuführen. Aber mehr braucht man eigentlich nicht.
Und wie haben Sie die analysiert dann, diese Proben?
Wir haben zwei wesentliche Methoden angewandt. Praktisch solche Methoden, die auch forensisch, also in der Spurenanalyse, vor allem bei der Polizei heutzutage, angewandt werden, Raman-Spektroskopie, das ist heutzutage eine sehr, sehr gute Methode, und Elektronenmikroskopie. Das ist praktisch wie ein Mikroskop, nur dass man dann noch höher auflösen kann. Und gleichzeitig, die modernen Elektronenmikroskope lassen das zu, dass man so eine Elementanalyse dabei noch macht. Und dann diese Raman-Spektroskopie, die gibt Ihnen direkt Aussagen über die chemischen Verbindungen, die da drin stecken.
Die chemische Analyse zeigt, dass die Chinesen Barium, ein sogenanntes Erdalkalimetall, verwendeten, um das Blau herzustellen. Das Barium gewannen sie aus Gestein. In der Antike gab es unterschiedliche Arten, Blau herzustellen. Die alten Ägypter etwa benutzten nicht Barium, sondern Calcium, das im Kalk enthalten ist. Fest steht, die Antike war bunt. Aber warum stehen wir denn hier heute vor eintönigen braunen Figuren? Wo ist die Farbe geblieben?
Der technische Fehler, der damals gemacht wurde, also etwa 200 vor Christus, bei der Aufbringung der Farbschicht, war, dass man auf den Ton eine Lackschicht aufgebracht hat. Das war traditionell so. Der sogenannte China-Lack wurde da aufgebracht. Und der wurde aber normalerweise über die Farbschicht gelegt. Und leider ist der Fehler passiert, dass man diese Lackschicht direkt auf den Ton aufgebracht hat.
Die Lackschicht verhinderte, dass Farbe und Ton eine Bindung eingehen konnten. In 2000 Jahren sanken die Figuren im feuchten Boden ab und stehen heute teilweise im Grundwasser. Kein Wunder wurde die Terrakotta-Armee 1974 von Bauern beim Brunnenbau entdeckt. Als die Figuren aus der feuchten Erde geborgen wurden, pellte die Farbe ab.
Ich war bei einer anderen Terrakotta-Armee, da hat es auch solche Fehler, ganz in der Nähe, vielleicht 40 Kilometer weg von Xi'an. Und da hat es auch die gleichen Fehler gehabt. Und da konnte ich bei den Ausgrabungen sehen, wie also diese Farbschicht sich mit dem Boden verhängt und da drin bleibt.
In der Ausstellung im Historischen Museum in Bern stehen wir aber plötzlich doch vor zwei bunt bemalten Kriegern. Es sind Replikate.
Oh, da kenne ich was. Dieses sogenannte chinesische Purpur hier wurde hergestellt in der Arbeitsgruppe von Professor Berke an der Universität Zürich.
Also Sie haben diese Farbe, die hier aufgetragen ist, das haben Sie hergestellt?
Das Violette. Das ist ja sozusagen synthetisch gemacht.
Also sind jetzt die Ärmel dieser Figur unter anderem?
Der Rock.
Und der Rock.
Ja, wir haben ein Kilo von diesem Pigment, nennt man das ja, hergestellt. Und so angemalt wurde die Figur dann in München bei dem Landesamt für Denkmalpflege.
Und so erforscht Berke das Blau nicht nur, er mischt das Blau oder chinesischer Purpur, wie die Farbe auch noch genannt wird, für farbige Repliken. Der Farbe Blau in allen ihren Schattierungen bleibt Berke über die Eremitierung hinaus treu. Denn die Erforschung der bunten Terrakotta-Armee des ersten chinesischen Kaisers ist längst noch nicht abgeschlossen.
Sie werden es nicht glauben, von diesen chinesischen blauen Stoffen gibt es im Prinzip, das weiß man von der Chemie her, vier blaue Stoffe. Und den vierten blauen Stoff haben wir jetzt erst vor kurzem in einer Probe gesehen. Das sind vier verschiedene chemische Verbindungen, die alle quasi die gleichen Elemente drin haben. Und wenn Sie aber die Mischungsverhältnisse verändern, bekommen Sie verschiedene Farben. Dunkelblau, dann gibt es ein mittleres Blau, dann gibt es Purpur und dann gibt es ein helles Blau. Und das helle Blau haben wir jetzt erst gefunden.
Das war ein Beitrag von Regula Ziender. Die Ausstellung mit den Terrakotta-Kriegern im Historischen Museum Bern ist noch bis zum 17. November zu sehen. Und das war's vom Wissenschaftsmagazin heute. Unsere Themen waren neben den Farbpigmenten der Terrakotta-Krieger die ungewöhnlichen Eigenschaften der neuen Vogelgrippe und die Fernwirkung von Erdbeben. Verantwortlich Odette Frey, am Mikrofon verabschiedet sich Pascal Bieber.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.